Die wichtigste Wasserstraße Europas steht vor der Teilung. In Kaub ist der Pegelstand so niedrig, dass selbst gering beladene Frachtschiffe bald nicht mehr den Rhein vollständig befahren können. Die Maßnahmen der Politik laufen ins Leere. Die einzige Hoffnung? Regen. Um das historische Niedrigwasser im Rhein geht es jetzt hier im Podcast Wieder was gelernt von NTV. Sie finden diese und alle anderen Folgen von Wieder was gelernt auf ntv.de und in der NTV-App, bei RTL Plus und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Spotify und bei Apple Podcasts. Ich bin Kevin Schulte, hallo. Die deutsche Wirtschaft schaut an diesen Tagen gebannt auf Rheinkilometer 546. Die digitale Pegelanzeige ist bereits ausgestiegen, zeigt nur noch drei Striche an. Der analoge Pegel misst seit Freitagmorgen nur noch einen einstelligen Wert, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte. Der Pegel Kaub bei Rheinkilometer 546 ist zum Symbol geworden für das historische Niedrigwasser des Rheins. Die gesamte Woche über hat die Anzeige am Pegelturm der 750 Einwohner Kleinstadt einen Minusrekord nach dem anderen angezeigt. Für Werte unter 10 cm ist die Anzeige offenbar gar nicht programmiert. Kein Wunder, der bisherige Minusrekord lag nämlich bei 25 cm, gemessen beim letzten großen Niedrigwasser im Oktober 2018. Diese historische Marke wurde bereits am 4. August dieses Jahres unterboten, danach flachte der Wasserstand noch weiter ab. Kaub liegt am Mittelrhein, eine malerisch schöne Gegend. Links und rechts türmen sich steile Weinberge auf. In den Bergen oder am Ufer können Burgen und Schlösser bestaunt werden. Auf Höhe von Kaub teilt die Burg Pfalzgrafenstein auf einer kleinen Felseninsel den Rhein in zwei Hälften. Bei St. Goar, etwa 10 Kilometer flussabwärts, ragt die weltberühmte Lorelei-Statue aus dem gleichnamigen Felsen hervor. Doch die malerische Rheinromantik, die ist ziemlich trügerisch. Ausgerechnet an seiner landschaftlich schönsten Stelle ist der Rhein besonders tückisch. Der Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt spricht deshalb von einem Nadelöhr. Die Fahrrinne ist schlecht ausgebaut, sowohl stromauf als auch stromabwärts. Grund dafür sind massive Felsrippen unter Wasser. Aber zum Beispiel ein Pegelstand von, sagen wir, 10 cm heißt nicht, dass der Rhein in Kaub 10 cm tief ist. Der Pegelstand ist nicht gleichbedeutend mit der Wassertiefe, erklärt Matthias Röser vom Binnenschifferverband im Interview mit der Deutschen Welle.
Der Pegelstand in Kaub, der sogenannte definierte Pegelstand, sind 77 cm. Also bei 77 cm Pegelstand bleiben noch 1,90 Meter Fahrrinne. Und das Problem an diesem Nadelöhr Mittelrheintal ist, wir haben dort eine definierte Fahrrinnentiefe von 1,90 Meter. Und in den Flussabschnitten unterhalb und oberhalb jeweils mindestens 2,10 Meter, teilweise sogar noch wesentlich mehr. Das macht den Pegelkaub halt zum Maßstab für die Befahrbarkeit des Rheins in seiner Gesamtheit.
Ein Pegel von 10 cm heißt, dass der Pegel 10 cm über dem festgelegten Nullpunkt liegt. Mittlerweile ist das ja auch schon unterboten worden. Der Rhein wurde für die Binnenschifffahrt ausgebaggert. Ob Schiffe die Engstelle passieren können, hängt also davon ab, wie tief die Fahrrinne ist. Ein Pegelstand von 10 cm bedeutet in Kaub, dass die Fahrrinne 1,23 Meter tief ist. Zu wenig, um noch einigermaßen beladene Schiffe an Kaub vorbeifahren zu lassen. Und aktuell ist der Pegelstand ja sogar noch geringer. Klar ist auch, bei einem derart niedrigen Pegelstand wie aktuell ist zuverlässiger Gütertransport kaum mehr möglich. Nur noch wenige Schiffe durchqueren aktuell das Mittelrheintal, wenn dann mit äußerst wenig Ladung an Bord. Die Rheinfähre, die das rechtsrheinische Kaub mit der linken Flussseite verbindet, die wurde auch schon längst eingestellt. Am Montagabend hat sie den Fluss bereits zum letzten Mal durchquert. Flusskreuzfahrtschiffe haben ihre Routen auch schon angepasst. Wird Rheinkilometer 546 in Kaub zur Sackgasse für Schiffe, dann ist der Rhein zweigeteilt. In einen nördlichen Strang bis zur Nordseemündung und in eine Südroute bis nach Basel. Im Norden können Güterschiffe dann nur noch von Koblenz, wo die Mosel in den Rhein mündet, über Köln und Duisburg bis zu den sogenannten ARA-Häfen verkehren, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Im Süden geht es von Mainz über Mannheim, Karlsruhe, Ludwigshafen in die Schweiz. Hier können Schiffe die Nebenflüsse wie den Neckar, Main, den Main-Donau-Kanal erreichen und die Chemieindustrie mit zum Beispiel BASF in Ludwigshafen ansteuern. Eine Durchbindung Richtung Ruhrgebiet und in die Niederlande zur Nordsee ist aber nicht mehr möglich. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hoffte im NTV-Interview deshalb auf Regen.
Die Wettervorhersage für das Wochenende sagt Niederschläge voraus. Die werden das Problem aber nicht lösen, weil es nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber wir hoffen natürlich, dass diese Teilung des Rheins durch die Niederschläge vermieden werden kann. Wir müssen aber Vorsorge treffen. Also die Versorgung muss sichergestellt sein, die Lieferketten müssen laufen. Und deswegen haben wir auch schnell gehandelt, beispielsweise mit der Aussetzung des Sonnenfeiertagsfahrverbots, um Verkehr auf die Straße verlagern zu können. Wir haben aber auch zusätzliche Kapazitäten dank der Bahn bereitstellen können auf der Schiene, also auch Verkehr kann auf die Schiene verlagert werden und wir haben beispielsweise die Sanierung einer Schleuse verschoben, um auch auf der Wasserstraße, dort wo Ausweichmöglichkeiten bestehen, diese nutzen zu können. Baustellen werden verschoben, auch auf den Autobahnen, genauso auf den Schienenstrecken, auf der Wasserstraße, sofern es möglich ist. Also wir mussten schnell handeln und damit wollen wir alles dafür tun, um Versorgungsengpässe vermeiden zu können, auch wenn diese schwierige Situation voraussichtlich noch zumindest bis Ende des Monats anhalten wird.
Für die deutsche Wirtschaft wäre ein zweigeteilter Rhein der Worst Case in einer ohnehin angespannten Situation. Der Rhein ist die mit Abstand wichtigste Binnenwasserstraße in Europa. 80% der deutschen Binnenschiffsgüter werden über den Rhein transportiert. Wie angespannt die Situation jetzt bereits ist, das zeigt das Beispiel Covestro. Der Chemiekonzern mit Sitz in Leverkusen hat Anfang der Woche erste Einschränkungen vermeldet. Wegen des Niedrigwassers sei der Rohstoff- und Warenverkehr erheblich eingeschränkt, so ein Unternehmen. Sprecher zur Rheinischen Post. Dies wirke sich schon jetzt auf die Versorgung und auf die Produktion einzelner Betriebe aus. Kann die Straße den Rheinengpass auffangen? Verkehrsminister Steffen Bilger hat den Bundesländern die Möglichkeit gegeben, die Sonntagsfahrverbote für Lkw zu lockern. Viele haben das auch schon gemacht.
Es ist ein Vorschlag, der auch von den Logistikunternehmen kam. Aber ich habe natürlich auch die Situation der Kraftfahrer im Blick. Die haben einen harten Job und jetzt wird mehr Flexibilität eingefordert. Also wenn man eben auch am Sonntag dann unterwegs ist, um diese Versorgungsengpässe, die zu befürchten sind, zu vermeiden. Und deswegen muss man bei solchen Diskussionen schon auch die Lage der Kraftfahrer im Blick haben. Aber wir prüfen alle Vorschläge, die auch gemacht wurden von den Unternehmen, die beim Spitzentreffen in der vergangenen Woche in Bonn zusammengekommen sind. Aber haben uns jetzt mal auf das konzentriert, was wir kurzfristig als Ministerium machen können und auch vieles davon in enger Abstimmung mit den Ländern.
Das Sonntagsfahrverbot zu lockern, das hat bislang aber kaum etwas gebracht. Der Grund: Ein Binnenschiff transportiert so viel wie 50 bis 150 Lkw, je nach Größe. So viele Güter müssten auf die Straße verlagert werden, um die Engpässe auszugleichen. Das ist vollkommen illusorisch. Hinzu kommt, dass die Speditionen seit Jahren eben zu wenige Lkw-Fahrer haben. Freies Personal, das kurzfristig am Sonntag eingesetzt werden kann, ist kaum bis gar nicht vorhanden. Außerdem müssen Fahrer weiterhin die gesetzlichen Ruhezeiten einhalten. Trotzdem, zur Wahrheit gehört dazu, die Aufhebung des Sonntagsfahrverbots bringt den Speditionen immerhin ein bisschen mehr Flexibilität. Die Maßnahme sei vor allen Dingen für jene Unternehmen und Branchen gedacht, die sich einen Abriss der Produktionsaktivität noch weniger leisten können als die erhöhten Transportkosten. Das hat ein Experte vom Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme, Cyril Alias, gesagt. Und damit bezieht er sich vor allen Dingen auf die Stahl- und die Chemieindustrie. Kommen wir zur nächsten alternativen Option, der Schiene, die Eisenbahn. Aber auch die ist kein Allheilmittel. Derzeit sei sie jedenfalls nicht in der Lage, Schiffsgüter in großen Zahlen zu transportieren, moniert Peter Westenberger gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das liege nicht an fehlenden Kapazitäten, sagt der Chef des Privatbahnverbands, dessen Mitglieder rund 70% des gesamten Schienengüterverkehrs in Deutschland stemmen. Laut Westenberger fehlt es an Personal in den Fahrplanbüros bei der Deutschen Bahn. Der Verbandschef beklagt ein massives organisatorisches Defizit. Das führe dazu, dass selbst in Krisenzeiten wie jetzt bei Niedrigwasser am Rhein zusätzliche Züge teilweise abgelehnt werden, obwohl die Strecken, Zitat Westenberger, faktisch leer sind. Konkret nennt Westenberger die linksrheinische Strecke, wo weniger Güterzüge fahren als rechtsrheinische. Rheinisch und es seiner Auffassung nach eben noch Kapazitäten gibt. Dass es tatsächlich nicht an den Kapazitäten mangelt, bestätigt DB Cargo-Vorstandschef Bernhard Osburg indirekt. Er sagt, die Bahntochter könne ad hoc rund 400 Güterwagen zusätzlich mobilisieren und damit kurzfristig bis zu 100 Binnenschiffe ersetzen. Was kann die Politik ansonsten tun? Steffen Bilger hat bei uns bei NTV gesagt, es gehe darum, Wasserstraßen auszubauen, aber trotzdem den Klimaschutz zu wahren.
Es gibt in Deutschland viele gute Beispiele, wie es gelungen ist, sowohl den Ausbau der Wasserstraße als auch die ökologischen Aspekte in Einklang zu bringen. Ich war erst vergangene Woche noch entlang der Donau unterwegs, haben wir da auch ein Ausbauprojekt des Bundesverkehrsministeriums angeschaut. Und da gibt es drei Ziele. Zum einen die Fahrrinne so zu vertiefen, dass man besser mit Niedrigwassersituationen zurechtkommt. Den Hochwasserschutz zu verbessern, haben wir auch ein Riesenproblem entlang dieser Donaustrecke. Und dann geht es aber auch um ökologischen Ausgleich. Und ich finde, dass wir das in Deutschland sehr vorbildlich hinbekommen. Ich werbe auch wirklich um Unterstützung für die Wasserstraße als den umweltfreundlichsten Verkehrsträger, den wir haben. Und wenn wir wollen, dass Güter verlagert werden von der Straße auf die Wasserstraße, dann muss Vertrauen in die Binnenschifffahrt bestehen. Und deswegen können wir es uns nicht erlauben, regelmäßig mit so gravierenden Niedrigwasserproblemen konfrontiert zu sein. Das gehört immer dazu. Auch in der Vergangenheit gab es oft Niedrigwassersituationen. Aber dass es so früh und so massiv kommt, ist schon ungewöhnlich, sicherlich auch infolge des Klimawandels. Aber wir können damit umgehen. Das nennt man dann Klimaanpassung. Und dazu gehört für mich dann auch an einigen Stellen ein Ausbau der Wasserstraße. Aber auf den ökologischen Ausgleich werden wir sehr achten. Und ich freue mich auch, dass es Vorschläge sind, die durchaus auch beispielsweise von grünen Verkehrsministern mitgetragen werden. Also da gibt es auch nicht mehr so diese klare Abwehrhaltung gegen Ausbau der Wasserstraße, weil wir es gut hinbekommen in Deutschland.
Fakt ist auch, bereits 1992 wurde die Fahrrinnenvertiefung am Mittelrhein zwischen Rheinkilometer 508 und 557 als, Zitat, vordringlicher Bedarf in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Gebaut wurde bislang aber nicht. Es geht um das komplexe Zusammenspiel von Fahrrinnentiefe, Fels, beweglichen Sedimenten und Strömungsmechanik, erklärt das Fachportal Ingenieur.de. Technisch lässt sich der Aufwand also erklären, weil das Bauvorhaben eben kein simples ist. Dennoch sei die lange Zeitachse auffällig, so Ingenieur.de. Dennoch sei die lange Zeitachse auffällig, so die Experten. Nur für einen von drei Teilabschnitten läuft immerhin seit Ende letzten Jahres das Planfeststellungsverfahren. Das Projekt soll laut aktueller Planung, also das gesamte Bauvorhaben, 2033 fertig werden. Kurzfristig hat die Politik keine wirksamen Mittel für das Nadelöhr am Rhein, gibt Umweltminister Carsten Schneider zu.
Kurzfristig können Sie da nicht viel machen, weil es fehlt das Wasser. Und die reine Fahrrinnenvertiefung, singulär oder solitär, führt auch noch zu zwar tieferer Fahrrinne, aber nicht mehr Wasser. Das hilft also nicht auf Dauer, sondern wir brauchen einen ganz, ganz ganzheitlichen Ansatz. Da bin ich mir aber mit dem Kollegen Bilger auch einig.
Die Realität ist, auch die Natur entscheidet darüber, wie es der deutschen Wirtschaft geht. Ad hoc sogar nur die Natur. Ökonomen schätzen, dass das Niedrigwasser das ohnehin geringe deutsche Wirtschaftswachstum um bis zu 0,5 Prozentpunkte dämpfen oder dann eben sogar komplett auffressen kann. Vielleicht regnet es an diesem Wochenende so stark, dass zumindest die Zweiteilung des Rheins verhindert werden kann. Die Entscheidung, die fällt bei Rheinkilometer 546. Das war wieder was gelernt über das Niedrigwasser am Rhein. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie gerne ein Abo da und dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Ich bin Kevin Schulte, sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.